Kreuzverhör, die wöchentliche Diskussionssendung mit dem Prime News Gründer Christian Keller. Pointierte Fragen zu aktuellen Themen, immer am Sonntag exklusiv auf Prime News. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Crow Security.
Ganz herzlich willkommen zu einer Premiere auf Prime News zum Kreuzverhör, der neuen Sendung bei uns hier im Tonstudio an der Birsigstrasse 4. Mein Name ist Christian Keller, ich bin der Gründer von Prime News und ich freue mich, einmal in der Woche die Sendung zu produzieren. Jetzt Kreuzverhör, das tönt so ein bisschen, vielleicht fast ein bisschen böse, aber keine Sorge, es ist nicht böse. Vielleicht ein bisschen kratzig, vor allem kritisch. Wir sind ja Journalisten und nicht Schosshündchen, wir möchten gerne Fragen stellen. In dieser ersten Sendung freut es mich sehr, die Baselbieter Regierungsratskandidatinnen und Kandidaten begrüßen zu dürfen. Hier im Studio, das sind drei Personen. Das ist auf der einen Seite Sabine Bucher von der GLP. Ganz herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf.
Dann ist es Caroline Mall von der SVP. Herzlich willkommen, Frau Mall.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung.
Und es ist der Markus Eigenmann von der FDP.
Grüezi, hallo.
Gut, jetzt bevor wir anfangen mit der Diskussion in den nächsten 35 Minuten, hören wir zuerst rein, wer die drei Protagonisten sind hier im Studio und wie die Ausgangslage ist vor den Wahlen im Oktober. Nach dem Rücktritt von der freisinnigen Baselbieter Bildungsdirektorin Monika Gschwind kommt es am 26. Oktober zur Ersatzwahl. Für die FDP, die ihren Sitz verteidigen will, steigt Markus Eigenmann ins Rennen. Der 54-jährige Vater von 4 Kindern ist Unternehmer und langjähriger Gemeindepräsident von Ahlensee. Doch ob er die Wahl schafft, ist nicht sicher. Zwar hat die Mittepartei beschlossen, ihn zu unterstützen. Aber ansonsten meldet die Konkurrenz von links wie rechts Ansprüche an. So haben die Grünliberalen ihre Co-Präsidentin Sabine Bucher für die Ersatzwahl aufgestellt. Die Landrätin aus Sissach ist 46 Jahre alt, Mutter von 2 Kindern und als Steuerexpertin tätig. Sie bekommt Schützenhilfe von links. Die Delegierten von der Baselbieter SP haben beschlossen, die Kandidatur von Sabine Bucher zu unterstützen. Zum grossen Ärger der Freisinnigen hat auch die SVP entschieden, beim Wahlkampf mitzumischen. Konkret wirft die Rheinacher Landrätin Caroline Mall ihren Hut in den Ring. Die 58-jährige Mutter von 3 erwachsenen Kindern arbeitet in der Immobilienbewirtschaftung. Klar ist, wer die Wahl schafft, wird höchstwahrscheinlich die Bildungsdirektion übernehmen. Darum reden wir im Kreuzverhör vor allem über aktuelle bildungspolitische Themen. Frau Bucher, grosses Thema Frühfranzösisch. Wenn Sie würden gewählt werden am 26. Oktober, ist die Chance sehr gross, dass Sie die Bildungsdirektion würde übernehmen, Baselbiet. Frühfranzösisch soll in Zürich abgeschafft werden. In Bern ist das auch die Idee. Wären Sie auch dafür?
Also ich persönlich, ja, ich bin dafür, dass man das Frühfranzösisch abschafft. Das war eine gute Idee gewesen, aber in der Umsetzung hat man gemerkt, hat es nicht so viel gebraucht, wie man sich erhofft hat. Ich möchte gerne den Fokus mehr auf Deutsch legen in der Primarschule, dass die Schüler mit einem guten Lesetextverständnis in die Sekundarschule kommen. Und dann dort mehr Zeit haben, zum intensiv Französisch lernen.
Die Bundesrätin, die Frau Bohm-Schneider, die ja auch für Bildung zuständig ist im Bundesrat, ich finde das gar nicht toll. Herr Eigenmann, was ist Ihre Meinung?
Ja, ich habe ja in Lausanne gelebt, 5 Jahre lang, habe dort studiert. Von dem her liegt mir das Französisch noch. Und ich bin ein grosser Fan gewesen von früher Französisch bei der Einführung. Mittlerweile muss ich aber sagen, die Erfolge, die man sich erhofft hat, sind nicht eintreten und man muss etwas ändern. Man redet immer von abschaffen oder nicht abschaffen. Ich glaube, das heutige System müssen wir ändern, aber wir müssen in Absprache mit den Nachbarkantonen dann ändern.
Okay, das ist jetzt noch so ein bisschen zu diskutieren, was es denn genau heisst. Frau Mall, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, bei mir sieht es eigentlich sehr ähnlich aus. Wie gesagt, die Ausgangslage war einmal zu viel, zu flamm gewesen. Jetzt zeigt einfach die Praxis, dass es das offensichtlich nicht ist. Und zwar sind es verschiedene Baustellen. Erstens einmal meinte ich, wir haben zu wenig Lehrpersonen für das Fach. Dann haben wir zu wenig Lektionen auf der Primarstufe, damit man den Erfolg erreichen kann, den gewünschten Erfolg. Und das Dritte ist, die Schnittstelle von der Primarschule auf die Sekundarschule, die gibt immer wieder Schwierigkeiten für die Lehrpersonen, weil sie nämlich nicht genau wissen, wo kann ich einhocken, haben sie Grammatik schon verstanden, haben sie Basics verstanden. Und ich denke, wenn man den Bildungsbericht anschaut, dann sind wir wirklich gut angetan, dass wir uns dem Deutsch und der Mathematik und den Grundkompetenzen auf der Primarstufe widmen würden.
bin jetzt ein bisschen überrascht von mal. Sie sind doch eigentlich für den nationalen Zusammenhalt, das ist der SVP sehr, sehr wichtig. Und Französisch steht für das. Und genau Sie meinen jetzt das nicht. Wieso?
Nein, also natürlich bin ich für den gesamten Zusammenhalt, Gesamtschweiz, das ist ganz klar. Aber auf der einen Seite tut der Kanton Bildungswesen ganz klar den Kanton abwälzen. Das heisst, wir haben auch die Verantwortung. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn doch einfach Kanton feststellen, dass das für uns jetzt wirklich nicht den Erfolg führen, dann meinte ich auch, dürften wir basisdemokratisch darüber entscheiden, wollen wir das jetzt weiterhin oder nicht. Und das vor allem zum Wohl von der Schülerinnen und Schüler und von der Lehrpersonen.
Sie haben ja in den Medien gesagt, dass Sie sagen, wir müssen mehr Austausch machen in der Romandie, Lausanne, andere Orte, vielleicht aus der eigenen Erfahrung, aber das ist ja ein bisschen zu hinterfragen, was das denn konkret bringt, wenn man schon in der Primarschule scheitert.
Nein, ich glaube, da sehe ich es vielleicht ein bisschen anders. Ich glaube, wenn ich heute Schülerinnen und Schüler anschaue auf der Primarstufe, dann sehe ich noch recht viel Begeisterung fürs Französisch. Ich glaube, wir haben nachher ein Problem. Wir haben nachher ein Problem, dass in der Sekundarstufe die Begeisterung eben wegfällt. Die sehe ich nicht mehr dann. Bei den eigenen Kindern habe ich gesehen, die selbst nach 5-6 Jahren Französisch unterrichten, schwätzen sie nicht in der Ferien oder mit grosser Unlust. Englisch lehren sie nebenbei. Ich denke, gerade auf der Sekundarstufe, da wäre vermehrte Austausch, das wäre eine riesen Chance für uns, eben nicht nur im Klassenzimmer mit dem Französisch konfrontiert zu werden, sondern eben auch im Alltag.
Wie sehen das Sie, Frau Bucher?
Also was jetzt wegen dem Austausch? Die erste
Frage, die sich gestellt hat. Und der nationale Zusammenhalt, wo sehr viele Schlagziele gibt. Also das ist genau. Nicht so lustig.
Also wegen dem nationalen Zusammenhalt, ich finde, es ist schön, dass wir die 4 Landessprachen haben oder eben die 3 offiziellen Amtssprachen. Und es ist auch schön, wenn wir mindestens eine weitere Sprache in der Schweiz lernen. Und Französisch ist halt für uns Deutschschweizer die zweithäufigste dann. Ich selber habe Französisch sehr gerne. Ich bin auch ein Jahr in Lausanne gewesen, nach dem Studium. Ich kann Französisch, ich finde es eine sehr schöne Sprache. Aber eben, man lernt es vor allem, wenn man dann dort ist. Also man lernt es, wenn man wirklich dort ist und mit dieser Sprache muss sich durch den Alltag schlagen. In der Schule lernt man Grundlagen dazu, aber es ist manchmal vielleicht eben fast ein bisschen zu trocken. Von dem her ist das durchaus eine gute Idee, eben vielleicht ein bisschen den Austausch mehr fördern unter den Schülern.
Gut, ich fasse zusammen beim ersten Thema. Frühfranzösisch sind Sie alle dafür, dass man es abschafft.
Man muss es neu überlegen. Es sind Ansätze gekommen in der Runde. Ja, nein, aber wie gesagt, ich fände es relativ störend, wenn sich jetzt hier der Bundesrat bei den Kantonen würde einmischen. Und wir müssen schauen, dass unsere Jugendlichen trotz allem auch Freude haben. Und im Französisch stelle ich fest, vielleicht müssen wir das Französisch anders unterrichten. Ich selber habe es auch definitiv dann gelernt in Genf. Vielleicht müssen wir wirklich nochmal über Bücher gehen, was die Sprache anbelangt. Es ist eine schöne Sprache und ich habe sie auch sehr, sehr gerne.
So wie wir es heute haben, das System, das wir heute haben, das können wir so nicht weiterführen.
Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema, vielleicht ein bisschen kontroverser. Herr Eigenmann, Sie haben gesagt, Sie wünschen sich, dass Schulleitungen und Lehrer künftig an der Schule, wenn sie übernehmen würden dort, eigenständiger könnten unterwegs sein. Da möchte ich Sie fragen, als jemand, der momentan 3 Kinder in der Schule hat, was bringt mir das als Eltern?
Ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass man Bildungsqualität werden gewinnen. Wenn sich die einzelnen Schulen, die ganz unterschiedliche Schülerinnen und Schüler haben, auf ihre spezifische Situation können einstellen, übers Schulprogramm noch stärker können sagen, wo sind Schwerpunkte, wie gestalten wir den Schulalltag, wie viele Lager machen wir und so weiter, erwarte ich dort, dass das motivationssteigernd ist für alle an der Schule Beteiligten.
Ist denn nicht Chaos, weil jede Schule völlig anders ist?
Nein, im Gegenteil, es macht es attraktiv. Wir haben 86 Gemeinden und ich bin da auch auf dieser Seite. Also die Autonomie ist mir sehr, sehr wichtig in den Schulen. Nicht nur die Schulleitungen, auch die Lehrpersonen. Vielleicht kommen wir noch zum Thema Handyverbot. Ich denke, wir haben durchaus sehr gutes Personal und man darf sie einfach in wichtigen Sachen nicht einschränken, anhören. Selbstverständlich kann man auch, man muss das Rad nicht neu erfinden. Vielleicht haben wir eine Vorzeigegemeinde, die man findet, das finde ich gut. Können wir uns da zusammen austauschen, was aber mir auch noch wichtig erscheint, um das auch zu erreichen. Wir müssen unbedingt am Bürokratieabbau arbeiten. So wie das, wie die Lehrpersonen, wie die Schulleitungen Stunden müssen verbringen mit irgendwelchen Analysen und Schreibverkehr und Zeug und Sachen, das muss man ganz genau nochmal anschauen. Weil die Lehrer sind aus meiner Sicht da, zum Wissen vermitteln und nicht zum, im Büro nachher noch stundenlang irgendwelche Formulare auszufüllen, wo niemandem dient am Schluss.
Frau Bucher, wir haben schon sehr viel Autonomie an der Schule, zumindest nach meiner Wahrnehmung, ich bin nicht da Experte. Warum braucht es jetzt noch mehr?
Genau, vielleicht habe ich eine andere Wahrnehmung als Sie. Ich habe das Gefühl, es ist sehr viel vorgeschrieben, also gerade für die Primarschulen. Die Schulleitungen haben gewisse Autonomien und es gibt auch gewisse Schulleitungen, die das schon anzuwenden wissen und auch gute Sachen machen daraus. Man könnte es vielleicht noch ein bisschen mehr fördern. Es möchten nicht alle Schulleitungen und nicht alle Lehrer ganz so viel Autonomie. Ich glaube, es ist für ein paar auch sehr hilfreich, wenn sie gewisse Leitlinien haben vom Kanton, wo sie sich daran halten können, für einen Unterricht und für einen Schulalltag. Aber die, die möchten, etwas selber gestalten, die sollen das wirklich auch können. Und eben, wie man dann zum Beispiel die Finanzen oder die Ressourcen einsetzt in der Schule, sei das jetzt mehr für technische Geräte oder sei es mehr eben für noch zusätzliche Praktikanten, die im Schulzimmer helfen. Da könnte man noch ein bisschen mehr Freiheiten lassen, den Schulleitungen, habe ich das Gefühl. Mit nicht ganz 86 Schulen, wie es mal gemeint hat, weil es gibt viele Kreisschulen, auch vor allem im Oberbaselbiet. Aber es sind doch genug, um eben individuelle Schulen ein bisschen gestalten. Und eben dann auch voneinander lernen und vielleicht ein Stück weit ein bisschen experimentieren, aber eben vor allem die eigenen Stärken mehr vorbringen. Also nicht nur von den Kindern, sondern auch von der Schulleitung, von den Lehrern. Und dann kann auch Lehrer aussuchen, ich möchte gerne an so eine Schule oder ich möchte gerne an so eine Schule. Und so ist am Schluss ist allen dient damit.
Was wir heute machen, wir tun vor allem den Input in die Schule regulieren. Wie viele Stunden tun wir das unterrichten? Was steht in dieser Stundentafel? Wie viel, von wann bis wann, dauert eigentlich, die Schule? Und, es wäre doch viel wichtiger, dass wir uns am Output, also an den Kompetenzen, die Kinder haben, am Bildungserfolg wieder ausrichten. Das wäre, in meinen Augen sinnvoll. Und eben, beim Wie, dass man die Ziele erreicht, mit Freiheit erlaubt.
Wie sieht es aus mit Handyverbot? Von allen Sie haben es schon angehört. Also, wäre es nicht einfach, wenn auf der Kanton würde sagen, es gilt an der Primarschule grundsätzlich ein Handyverbot? Soll da jede Schule selber irgendwie wursteln? Wie ist das?
Nein, also wursteln in unsere Schulen, glaube ich nicht. Ich bin grundsätzlich gegen Verbot. Und das ist jetzt genau so ein Thema. Wir haben, glaube ich, letztens eine Umfrage gehabt, einen Vorstoss, der uns in der Bildungskommission vorgestellt worden ist. Und ich meinte, dass dort grossmehrheitlich, dass sie auf der Zielgerade sind, dass Schulleitung und Lehrpersonen sehr souverän diese Problematik können regeln. Natürlich, man kann sagen, hey, ja, die Schule ist jetzt zuständig für die Erziehung, wir nehmen das Handy weg, die tun es ins Körbchen und wenn sie heimgehen, nehmen wir das wieder. Es gibt solche Projekte, die sind sehr positiv, und aber auch dort, ich habe von 86 Gemeinden geredet, auch dort möchte ich, dass die Schule gerne überlassen, weil für die eine Schule passt das und für die andere passt das, und das ist wieder Thema Autonomie. Und vom Kanton etwas abdelegieren, das haben wir schon oft erlebt, kommt nicht so gut an, aber ein Handbuch, eine Empfehlung, das wäre sicherlich dienlich.
Ich nehme jetzt an, Sie sehen es genau gleich.
Sache von der einzelnen Schule, und das kann man sehr gut auf Schulebene lösen.
Genau. Also, ich finde das Handyverbot auf Primarstufe grundsätzlich sehr sinnvoll. Aber es sollen die Schulen selber entscheiden. Vor allem auch, weil ein Verbot vom Kanton her, wenn man auf das wartet, das ist immer ein langer Prozess. Und die Primarschule, die können viel schneller reagieren. Die können sagen, so, nach der nächsten Ferien gilt es bei uns so. Und es wird noch viel Neues auf uns zukommen mit den digitalen Medien. Und dass sie da eben von Anfang an selber die Verantwortung übernehmen und reagieren. Und ja, ich finde das Verbot sinnvoll, aber nicht vom Kanton. Also muss aus meinen Augen nicht vom Kanton angeordnet sein.
Gut, gehen wir weiter. Frau Mahl, Sie haben etwas sehr Interessantes gesagt in den letzten paar Tagen. Mehrfach haben Sie gesagt, Sie finden die Verantwortung der Erziehungsberechtigten, wenn es um Schule geht, habe ich in den letzten Jahren nachgelassen. Das würde mich sehr interessieren. Was meinen Sie mit dem? Und wie würde sich das denn äußern, wenn Sie Bildungsdirektorin wären mit allfälligen Massnahmen, die Sie ergreifen?
Ja, ist für mich ein wichtiges Thema. Also, ich bin auch mal in die Schule gegangen, und das ist ganz klar gewesen, der Zieg ist, hat daheim stattgefunden. Und in den 45 beziehungsweise 55, 60 Minuten Lektionen haben wir, Schulstoff vermittelt bekommen. Heute, und ich bin dort sehr nah an der Basis, gibt es eine Stunde, wo man maximal 20 Minuten unterrichten kann, weil man eben irgendwie noch Erziehungsmassnahmen, in den Stundenplan muss reinkriegen. Und da sehe ich einfach die Problematik, Wenn jetzt die Erziehungsberechtigten ihrem Auftrag würden nachkommen, dann hätten wir auf der ganzen Bildungslandschaft ein einfaches Unterfangen. Also die Lehrer könnten sich 45 Minuten auf ihr Fach konzentrieren Und Eltern können sich vor der Schule und nach der Schule um ihre Aufträge bzw. Verpflichtungen annehmen. Jetzt, es ist mir schon klar, es gibt Situationen im Leben, im Familienleben, wo das nicht möglich macht. Aus irgendeinem Grund, Krankheit, Arbeitslosigkeit, und die Erziehungsberechtigten kommen dem nicht mehr so hoch, wie sie gerne würden wollen. Aber für das haben wir auch auf den Gemeinden, auch beim Kanton, niederschwellige Angebote, wo man sich auch Hilfe holen. Aber für mich ist das ganz ein wichtiger Punkt, die Zusammenarbeit, Schule und Elternhaus muss wieder so funktionieren, damit jeder auf seine Rechnung kommt.
Mir ist noch nicht ganz klar, was das würde heissen, wenn Sie Regierungsrätin werden. Also gibt es denn Strafen für Eltern, die Formulare rechtzeitig zurückschicken? Erlebe ich auch oft als Vater. Aber es ist auch so, dass der Sohn es gar nicht heimbringt, weil er es vergisst. Aber nein, also ich meine, das ist jetzt interessant, was Sie sagen, aber ich sehe nicht, was das denn bedeutet.
In der Umsetzung, also wir haben auch gerade, kann mich Frau Bucher, glaube ich, unterstützen, man hat erste Massnahmen aufgeleist. Es ist natürlich ein heikles Thema, weil die meisten Eltern sagen, ich mache meinen Job, ich bin gut unterwegs, wir haben es wunderbar daheim. Ich glaube, da muss man wirklich den direkten Dialog suchen. Und zwar ist das nicht von der Lehre aus und von der Schulleitung. Es ist gemeinsam mit der Direktion, Schulleitung und Lehrpersonen, aber auch insbesondere mit den Lehrern. Dass man sie abholt, dass man sie anschaut, dass man sie spürt und ihnen einfach auch das zum Verständnis kann bringen. Es ist doch ihren Auftrag, der Erziehung nachzukommen. Und es ist doch nicht der Auftrag von der Schule. Da hat man viel mehr Ressourcen in der Schule. Und wie gesagt, ich würde persönlich auf das Anliegen eintreten.
Sie beide haben Erfahrung als Gemeindepräsidentin, als Gemeindepräsident. Nachlässigkeit von Erziehungsberechtigten, wie beurteilen Sie das? Gibt es da Handlungsbedarf, wenn man Bildungsdirektor wird oder Bildungsdirektorin?
Genau, ist ja noch lustig, eben dann sagt man, die Lehrer sollen nicht müssen Kinder erziehen und jetzt sollen die Lehrer gerade auch noch die Eltern miterziehen. Das geht fast dann noch einen Schritt weiter. Eben, das ist so ein bisschen die Frage, wie vermittelt man auch den Eltern auch ihre Rolle? Als ich Gemeindepräsidentin war, haben wir es vom Schulsozialdienst und wir haben Schulsozialdienst sollen einführen auf Gemeindesebene. Wir haben das dann gemacht und das ist sehr interessant, was auch ein Schulsozialdienst alles kann leisten. Wenn der keine akuten Fälle hat, wo er sich darum kümmert, kann eben zum Beispiel auch Projekte machen. Und die sagen, sie können über Projekte, wo sie mit den Kindern etwas vorbereiten und dann die Eltern einladen dazu. So können sie die Eltern am besten mit einbeziehen. Auf Primarstufenebene. Und ich glaube, das wäre ein Ansatzpunkt, dass man so halt eben durch, dass das Kind führt etwas vor in der Schule und man kann nachher auch noch diskutieren mit den Eltern, so vielleicht die Eltern ein bisschen mitnehmen und ein Stück weit auf ihre Rolle aufmerksam machen.
Aber das heisst, Sie sehen es auch so jetzt einmal.
Eben, wie Sie gesagt haben, es ist ja schwierig, wie will man das umsetzen, oder? Ich glaube, man muss wie die Eltern manchmal auch schon ein bisschen auf ihre Rolle aufmerksam machen. Ich weiss nicht, wem seine Aufgabe ist das. Aber wenn es schlussendlich so dann allen leichter fällt und man kann sie so mit einbeziehen, dann ist das durchaus ein gangbarer Weg. Wäre für mich vielleicht nicht gerade das allererste, was ich würde anpacken, weil ich glaube, es läuft schon relativ gut, aber ist sicher das Thema, ja.
Mhm. Ich bin mit vielem einverstanden. Vielleicht noch zwei Aspekte. Das eine, wo man aufpassen muss, man kann viel von den Eltern einfordern, aber wie es Frau Mahl schon gesagt hat, manchmal gibt es Situationen, wo die Eltern das gar nicht können leisten oder nicht wollen leisten oder wo das Kind einfach auf sich allein gestellt ist, weitestgehend vom Elternhaus. Und auf die Punkte müssen wir, auf die Schülerinnen und Schüler müssen wir natürlich schauen, dass die auch entsprechende Bildungschancen bekommen, oder? Also man kann nicht alles voraussetzen, was in der Realität vielleicht gar nicht vorhanden ist. Und das Zweite ist noch, mir erzählen viele junge, frisch ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, dass sie auf die ganzen Fragen von der Elternarbeit völlig unzureichend vorbereitet sind von der Pädagogischen Hochschule her. Und ich glaube, das wäre auch noch ein Ansatzpunkt. Ich glaube, es läuft viel über den Kontakt, sehr niederschwellig zwischen, oder kann man viel erreichen über den Kontakt, Elternhaus, Lehrerschaft. Und das wäre ein Punkt, den ich gerne würde ansetzen.
Gut, gehen wir weiter in ein anderes Dossier, ein grosses Dossier, das auch viel für Schlagzeilen sorgt. Der Univertrag sorgt im Baselbiet für Gesprächsstoff. 11 Gemeinden fordern, dass hier neu verhandelt wird, sogar mit der Aufkündigung von diesem Vertrag. Das wäre natürlich wahrscheinlich fatal, wenn man so einen Univertrag nicht mehr könnte regeln. Frau Mahl, wie ist da Ihre Position dazu?
Also zuerst mal muss man wissen, der Univertrag wir haben jetzt eine neue Leistungsvereinbarung, also bis 2030 läuft jetzt dort einmal nichts. Das muss man jetzt einfach einmal verdauen, das ist jetzt so. Wir haben erste Anpassungen können machen, das ist von unserer Reihe, von der SVP angeschoben worden, damals im 2022 haben wir jetzt dort eine deutliche Verbesserung, was die Immobilienstrategie anbelangt, einerseits und andererseits die Finanzierung vom Restdefizit. Da sind wir sicher mal auf einem guten Weg. Aber es gibt natürlich schon noch Potenzial bzw. Luft nach oben, wo der Kanton Basel-Land Einsparungen könnte machen. Und zwar, wir haben Nachbarskantone wie Solothurn, Aargau, die tun sich jetzt nicht wirklich an der Universität finanziell beteiligt. Dann haben wir die ganze Thematik Finanzierung eben Restdefizit, das dürfen wir, muss man aus meiner Sicht zwingend nochmal anschauen. Dann verlange ich auch ein Stück weit Solidarität. Also der Kanton Basel-Stadt ist im 2007 auf den Kanton Basel-Land zugekommen, weil er finanziell nicht gut da gestanden ist und das Baselbiet ist dann eingesprungen und hat das einfach mitfinanziert, also quasi Trägerschaft beidseitig. Und dann haben wir natürlich das Problem auf Bundesebene, da weiss ist Monika Gschwind seit x Jahren dran und sie scheitert leider immer, wir sind kein Unikanton, das tut uns auch nicht gerade ins Positive schicken. Und dann haben wir auch noch die IUV-Beiträge vom Bund, die man auch nochmal genau müsste anschauen. Also ich glaube, es ist ein ganzer Struss, den man muss auseinandernehmen, aber das Ziel muss tatsächlich sein, dass wir das Baselbiet ein bisschen schlanker wegkommen, weil wir es uns schlichtweg so nicht mehr leisten können.
Ist da einfach einkalkuliert, dass die Städte genug Geld haben und man auf das spielt und das dann Partnerschaft nennt?
Schauen Sie, also ich habe ein grosses Herz für die Solidarität. Ich finde, wenn es im einen jetzt einfach im Moment deutlich besser geht und im anderen Kanton geht es jetzt einfach aus irgendwelchen Gründen deutlich schlechter, dann muss man sich irgendwo finden. Das muss Platz haben im Vertrag. Und das können wir möglicherweise mit der Finanzierung vom Restdefizit aushandeln. Aber dass man muss verhandeln, und ich verstand auch die 11 Gemeinden, die wissen, von was sie reden, das ist für mich zentral. Und wir werden das auch aushandeln. Aufgeleistet ist schon vieles. Aber wie gesagt, vor 2030 dürfen wir und kann man da auch gar nicht erwarten.
Gut, 2030, das ist jetzt vielleicht in der Perspektive weiter weg, aber es ist eben schnell da, weil das sind ja 4 Jahresperioden, die da gerechnet werden, Frau Bucher. Wie sehen Sie das? Sind Sie da auch der Meinung, man sollte da nachverhandeln und das Maximum rausholen für das Baselbiet? Mit dem Risiko, dass der Vertrag nicht weitergeht.
Also ich denke, man muss natürlich die Sache nochmal anschauen. Im Moment, wie die Finanzierung jetzt aufgeleistet ist, läuft einiges schon okay, aber es ist nicht so, positiv, wie es für das Baselbiet könnte sein, weil man wirklich als Vollträger von dieser Uni mitzählt. Basel-Land, Basel-Stadt sind zusammen Trägerkantone von dieser Uni. Und dann hat es andere Studenten aus anderen Kantonen oder andere Kantonen, die sich halt nicht finanziell daran beteiligen, nur durch die IUV-Kosten, die sie übernehmen. Die sind gesamtschweizerisch geregelt. Die könnte man vielleicht mal gesamtschweizerisch anschauen, ob das allenfalls ein bisschen zu tief ist. Und dann beim Verhandeln zwischen Basel-Land und Basel-Stadt ist einerseits das mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, wobei eben das kann auch wieder kippen. Irgendwann geht es vielleicht Basel-Land viel besser. Basel-Land hat relativ konstante Steuereinnahmen im Gegensatz zu Basel-Stadt.
Das ist verstanden, Sie finden, jetzt sollte Baselbiet weniger zahlen. Sie müssen ja Position haben, wenn Sie...
Genau. Also man muss zuerst noch anschauen, ob das eine ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das zweite sind die Beiträge für die einzelnen Studenten von der Kantone und das dritte, was ich als wichtiger Punkt finde, ist, man muss schauen, wie ist denn der Nutzen von dieser Uni. Im Moment wird der Nutzen für den Kanton Basel-Stadt mit einem relativ kleinen Betrag gedeckt. Das ist irgendwie 10% von der Restkosten, wo für den Standortvorteil Basel-Stadt übernimmt. Das muss man mal genau anschauen. Welcher Kanton hat wie viel Nutzen und Lasten von dieser Uni? Und dort hat man vielleicht noch einen Hebel, um das auch, wenn man es jetzt in dem Konstrukt aufgeleistet lässt, wie es jetzt ist, um dort etwas zu ändern.
Das könnte aber auch dazu führen, dass Sie am Schluss mehr zahlen müssen. Herr Eigenmann, wie ist Ihre Position?
Ja, ich glaube, wir haben ein generelles Problem in der Schweiz mit der Hochschulfinanzierung und dann kantonalen Universitäten. Und dort ist 2030 effektiv sehr, sehr bald schon, wenn man das anpacken will. Es ist auch sehr, sehr anspruchsvoll. Man stößt dort auch immer wieder auf Granit natürlich, aber ich glaube, dort müssen wir dranbleiben. Ich verstand die 11 Gemeinden auch, die Gemeindeinitiative lanciert haben, bei Weggründen dafür. Dass die Finanzierung von dieser Uni schon mal anders angedacht gewesen. Man ist einfach nicht weiterkommen. Die Finanzierung wird jetzt vor allem durch Basel-Stadt und Basel-Land sichergestellt. Der Weg, den Gemeindeinitiative beschreitet, den kann ich überhaupt nicht teilen mit der Guillotine-Klausel. Die Universität Basel hat für die Region wahnsinnige Bedeutung, auch für die Wirtschaft der Region. Und das sollte man nicht aufs Spiel setzen. Und ich bin mir nicht sicher, ob man einfach darauf vertrauen kann, dass wenn Basel-Land komplett aussteigt, dass dann Basel-Stadt einfach einspringt. Da mache ich mir keine Illusionen, dass der disruptive Weg ist, der, glaube ich, nicht der richtige.
Ich muss noch rasch nachfragen, sind Sie sind gegen die Initiative oder für die Initiative, dass man sie noch richtig verstanden hat?
Genau, also ich glaube, die Initiative gibt uns einen gewissen Rückhalt dann auch, um besser verhandeln mit den anderen Kantonen und mit dem Kanton Basel-Stadt. Aber sie kommt uns je nachdem bei der Verhandlung auch in Quere, weil die Abstimmung wird in vielleicht 2 Jahren oder so sein und dann sind wir vielleicht gerade so im Abschluss von Verhandlungen und dann hat man so die Unsicherheit. Ja, nein, heisst es jetzt gleich künden oder was heisst es genau? Und eben vielleicht geht es auch über andere Wege als nur die Beteiligung von den anderen Kantonen. Vielleicht könnte man auch sagen, die ausländischen Studierenden zahlen mehr Studiengebühren zum Beispiel. Und man fördert die leistungsstarken ausländischen Studierenden mit Stipendien, damit man die eben gleich noch auf Basel kann holen. Also es gibt noch andere Wege, wie man kann der Uni mehr Geld geben. Und je nachdem kommt uns die Initiative dort ein Stück weit in Quere. Also da habe ich ein bisschen Bedenken, aber ich glaube, man wird dann das auch in die Diskussionen können anschauen können. Mhm.
Wobei, da würde ich gerade sagen, wenn man jetzt eben gut verhandeln würde, und selbstverständlich, die Verhandlungen, die haben schon angefangen, also einiges hat Monika Geschwind natürlich schon aufgelesen, ich kann nur damit sagen, dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, man kann jetzt lesen, in 2 Jahren, hey, der Univertrag ist neu verhandelt. Das braucht die Zeit und selbstverständlich braucht man da einige Monate und Jahre. Ja, das Thema ist noch eben, du hast es angesprochen, das habe ich ganz vergessen, für mich wichtig, die sind, glaube ich, mehr als 25% ausländische Studierende, das ist ja schön, dass wir das an der Universität haben. Und Semestergebühren ist ein Thema. Auch Kleinvieh macht Mist. Aber ich habe die Frage gestellt, ich habe leider keine Antwort gekriegt, würde mal interessieren. Wir finanzieren die volle Studie, oder? Also Medizinstudien, vor allem bei den Doktoranden, dann haben wir massiv mehr ausländische Studierende. Ja, bleiben die denn hier in Basel oder in Baselstadt oder gehen die wieder fort? Also das wäre für mich ein wichtiger Punkt, dass man mal hier die Zahl hat. Auch das ist ein Hebel, den man durchaus in die Verhandlung einbringen darf. Also man sieht, es ist ein voller Strauss und ich glaube, wir sind uns einig, die Verhandlung müssen wir machen und das Baselbiet muss schlank davon wegkommen.
Gut. Dann würden wir weitergehen, ist jetzt gerade die Überleitung, jetzt haben wir darüber geredet, Uni und Finanzierung. Aber die Frage ist ja auch, sollen wir die Steuern senken in Baselbiet? Da gibt es ja auch Ideen. Herr Eigenmann, wie sehen Sie das?
Ja, das ist die Frage, über welche Steuern dass wir reden. bei den Unternehmenssteuern sind wir durchaus absolut bei den Leuten jetzt mittlerweile, oder?
Ja, aber Einkommenssteuer ist, sind Sie verstanden, schlecht. Also zeigt der Vergleich in
bei der, genau, bei der Vermögenssteuer, da sind wir so ein bisschen im Mittelfeld. Da hat schon noch Spielraum, aber da hat man jetzt gerade eine Reform umgesetzt. Aber bei der Einkommenssteuer sind wir effektiv gerade schlecht im Vergleich und leiden dort auch im Steuerwettbewerb.
Das heisst, Sie würden sich dafür einsetzen, dass dort die Steuern runtergehen?
Genau, bei den höheren Einkommen meinte ich schon, das müssten wir machen. Ich sehe das fast tagtäglich an der Kantonsgrenze zwischen Alesheim und Dornach. Dornach ist viel attraktiver für Leute mit höheren Einkommen. Aber wir müssen auch über Progressionskurven wahrscheinlich reden. Man zahlt relativ lang keine Steuern im Baselland.
Darf ich nur fragen, was der Erziehungsdirektor Mustafa Atici, der eben der Univertrag dann zuständig ist, soll denken, wenn einerseits Baselbieter sagen, wir haben kein Geld, wir wollen verhandeln und gleichzeitig tun sie die Einkommenssteuern senken?
Ja, das ist immer die Frage, die man sich stellen kann, oder? Also, mir geht's vor allem darum, dass wir mehr Steuersubstrat im Kanton Baselland können halten und die Flucht, die doch auch stattfindet, nach meiner Erfahrung, dass wir die können unterbinden.
Frau Bucher, wenn man die Steuern senkt, dann kommen mehr Leute mit viel Geld ins Baselbiet. Geht die Rechnung auf?
Das wäre schön, gell, wenn das so einfache Rechnung wäre. Ich bin auch Präsidentin von der Taxationskommission und dort habe ich auch mit so Leuten zu tun, die je nachdem viel Vermögen haben und darum eine Reduktion bekommen auf den Vermögenssteuern, weil das Vermögen gebunden ist in einem Betrieb, dass sie wie das Geld gar nicht haben, um die Steuern, die sie müssen darauf zahlen. Ja, es gibt halt schon die Steuerflucht. Wenn wir eben zum Beispiel mit Pauschalbesteuerung abgeschafft haben, die Leute sind weggezogen aus dem Baselbiet. Es sind nicht viele gewesen, aber die sind noch alle weg gewesen. Und es gibt Leute, die sich nach den Steuern richten. Ich weiss nicht, ob wir die Steuern so weit senken können, dass es wirklich Leute anzieht. Wir sind viel, viel attraktivere Kantone als Baselbiet. Und die grössten Steuereinnahmen in Baselbiet kommen von den Einkommenssteuern. Das ist nicht wie in Baselstadt, wo es die grossen juristischen Personen hat und höhere Steuereinnahmen. Und dann ist es halt schon gefährlich, kann man wirklich so viel daran steuern, dass man es noch verkraftet als Kanton und dass es allenfalls so weit geht, dass man Zuzüger durch das gewinnen würde. Da stehe ich ein grosses Fragezeichen. Mhm. Aber es kommt jetzt dann vielleicht das Thema Individualbesteuerung, es sind weitere Steuerformen an. Man muss vielleicht das ganze Steuersystem halt nochmal ein bisschen neu denken. Und mir ist dort wichtig, dass es immer auch ein bisschen Verwaltungsvereinfachung gibt. Also, dass man nicht nur mehr schaut, wie kann man etwas günstiger machen, sondern wie ist es dann auch einfacher für die Verwaltung, wie ist es auch einfacher für Steuerpflichtige, eine Deklaration zu machen. Und dort kann man schlussendlich auch noch ein bisschen Kosten sparen, wenn man schon die Einnahmen probiert.
Okay, also Sie lassen es offen, ob eine Steuersenkung drin liegt, wenn Sie es richtig verstanden haben, wenn Sie es richtig interpretieren, vom All. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ich bin grundsätzlich für Steuersenkungen. Ich glaube, das ist eben gerade für die Einkommensstarken, die notabene unsere Wünsche, unsere Steuerwünsche, die können wir nicht unbedingt von der bürgerlichen Seite finanzieren. Und zu denen müssen wir einfach Sorge geben. Und eine Abwanderung wegen dem ist mir einfach schon eine Abwanderung zu viel. Und das Gleichgewicht muss einfach da sein. Ich glaube, das hören wir oft im Land, wo das Gleichgewicht ist einfach nicht wirklich da. Also die Ausgabenseite ist deutlich höher. Also für die Attraktivität wäre man gut angetan, wir würden die Steuern ein Mühe senken.
Also der Kanton ist finanziell relativ arm dran. Sind Sie da einverstanden? Und Sie alle würden dem Regierungsrat die Steuersenkung vorantreiben. Wie soll das der breiten Öffentlichkeit vermittelt werden?
Ob der Kanton arm dran ist oder nicht, das hängt, glaube ich, ein bisschen von der Saison ab, wie wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben. Einmal ist er als sehr arm dargestellt worden, ein halbes Jahr später hat er plötzlich wieder Geld gehabt. Also das sind verschiedene Faktoren, die da mitspielen. Aber ich will noch mal etwas zu der Steuerflucht sagen, oder? Wir dürfen uns nicht mit den Zentralschweizer Kantonen anfangen messen. Die verhindern wir sowieso nicht, auch mit der Reform von unserem Steuersystem. Wir müssen uns mit den Nachbarkantonen messen, was ist Staatssolidarität.
Gut, ich würde gerne bei Ihnen bleiben. Sie haben gesagt, in Ihrem Auftritt bis jetzt, ja, es sei halt auch so alles ein bisschen lahm im Baselbiet, wenn es um die Wirtschaft geht. Sie haben das Gefühl, es geht zu wenig schnell voran. Wir müssen agiler werden. Ich erlaube mir jetzt auf die Bemerkung, es hat schon einige gegeben, die das im Wahlkampf gesagt haben. Dann sind sie sogar gewählt worden und dann ist es genau gleich weitergegangen, wie es immer gesehen ist. Also da möchte ich jetzt gerne mal wissen von Ihnen, was heisst denn das jetzt konkret, mal ganz direkt. Also, ich meine, Sie wissen doch ganz genau, Sie sind schon lange beim Präsidenten in Ahlersheim. Das ist ein schwieriger Satz, so etwas zu sagen.
Das ist so, aber das ist auch schön an einem Wahlkampf. Oder? Man kann einmal ein frei denken und gewisse Ideen formulieren, wenn man alles schon wieder an der Realität abwirkt. Oder? Bevor man überhaupt gestartet ist, ist das ja auch keine gute Voraussetzung, um noch in ein Amt reinzustarten.
Ja, aber ich meine, mehr interessant auch, wenn Sie würden sagen, wir haben zu viele Beamte und ich würde den Viertel entlassen, wenn ich übernehme.
Ja, genau, das wäre sehr...
Das habe ich aber nicht gehört.
Dann wäre ich wahrscheinlich besser aufgehoben im Weissen Haus, oder? In Washington.
Nein, das Sie sind ja in der FDP.
Genau. Ganz konkret, oder? Was ich feststelle, ist, wir haben Projekte, die extrem lang dauern. Und wichtige Projekte, oder? Eine Schliessung von unseren Wirtschaftsflächen, Arbeitsgebiet von kantonaler Bedeutung. Wenn ich sehe, wie lange das geht, bis wir nur schon einen Kantonsschlössli verlegt haben oder eine Velovorzugsroute gebaut haben, das ist unglaublich. Und ich glaube, es hat nicht einmal so sehr mit Zwängen zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man wahrscheinlich in der Verwaltung zu viele Projekte am Laufen haben, dass wir uns zu wenig auf die paar Wichtigen können konzentrieren können. Und das wäre wahrscheinlich nötig, dass wir mehr priorisieren. Das zweite Beispiel, das ich bringen kann, ist, wenn ein Unternehmen bei uns etwas bauen will. Das ist ein Wahnsinnsprozess, oder? Die ganzen Baugesuche. Und ich bin fest der Meinung, dass man durch die Anpassung von der Prozess, von der Behandlung von diesen Gesuchen, sogar ohne Gesetzesänderung, viel könnten erreichen, zum Verfahren beschleunigen. Es laufen Pilotversuche in die Richtung. Man hat bei den Baugesuchen etwas gemacht jetzt. Das ist vielversprechend. Aber ich glaube, die Arbeit muss man weiterführen, auch in anderen Bereichen.
Wir sehen das Sie, Frau Bucher.
Was jetzt?
Finden Sie auch, der Kanton, der ist zu langsam und würden Sie auch in das Amt rein und die Abläufe beschleunigen? Oder sagen Sie, es ist halt so, wie es ist, wir haben viele Gesetze, das ist mehr warme Luft?
Also grundsätzlich ist es ja auch schön, ist bei uns nicht ganz so schnell wie in Amerika, wo es einfach heute das heisst und morgen schon wieder ganz etwas anderes. Aber das ist so, bei uns braucht man manchmal ein bisschen viel Geduld, um etwas können umsetzen. Es gibt aber auch eine gewisse Sicherheit, wenn Prozesse nicht ganz so schnell gehen, wenn sie gut überlegt sind. Und das andere ist, wenn man halt schneller will werden, braucht man mehr Leute, die sich damit befassen können. Also es gibt...
Wieso?
Also, weil ich sehe halt ein paar Orte in der Verwaltung, wo wirklich die Leute einfach überlastet sind und zu viel zu tun haben. Und Sie staunen, genau. Ich habe vielleicht andere Einblicke im Verwaltung als Sie, genau. Ja. Es ist zum Teil wirklich so, dass die Leute sehr viel zu tun haben und darum die Sachen nicht so schnell können abarbeiten. Und das will man ja auch nicht, mehr Leute anstellen. Von dem her, es wäre schön, wenn man teils Orte, dass man es anschauen und schauen, wo ist wirklich die Bürokratie nötig? Oder wie es Pamal vorher bei der Schule gesagt hat, muss man wirklich für jeden Schüler so eine umfassende Beurteilung machen jedes Jahr? Oder kann man nicht abmachen mit den Eltern von unproblematischen Schülern, braucht die Beurteilung braucht jetzt da mal nicht? Es gibt so kleine Sachen, die man wirklich kann vereinfachen und abbauen. Und das finde ich sehr, sehr gut und notwendig auch, dass man das macht. Aber eben einfach da grundsätzlich einfach mal so etwas raushauen und nicht konkret können etwas umsetzen. Ja, das bin ich nicht der Typ.
Okay, dafür. Das lassen wir noch kurz verstehen, weil jetzt dürfte man auch noch etwas sagen. Wie sehen Sie es? Würden Sie sich als Vertreterin von der SVP dafür einsetzen, dass der Staat schlanker wird, effizienter und schneller?
Genau in deren Abfolge, wie Sie es jetzt gesagt haben. Nein, ich habe natürlich Verständnis, dass man etwas schneller will, zum Erfolg bringen. Ich bin jetzt auch lang genug in diesem Land und ich sage mir auch, warum geht das so wahnsinnig lang? Du musst Geduld haben und so weiter und so fort. Und da kann ich immer eigenmal beipflichten. Ich verstand das und das ist ein ambitioniertes Ziel. Das ist aber gemeinsam möglicherweise erreichbar. Also, und für mich heisst es dann gar nicht mehr Verwaltungsangestellte, dass die Effizienz dann steigt. Im Gegenteil. Ich würde mal die verschiedenen Arbeitsprozesse anschauen. Sind wir auf der richtigen Schiene? Haben wir die richtigen Leute an den Schlüsselpositionen? Haben wir genug innovatives Personal, oder? Das sind alles Punkte, die kann man anschauen. Jetzt, das Problem ist, man ist in der Exekutive zu fünft, oder? Da müssen natürlich alle am gleichen Strang ziehen. Und das würde ich aufnehmen. Es gehört dort aber in die Exekutive, wo das nicht nur sagt, sondern wo sagt, so, wir sitzen jetzt mal zusammen, die grössten Baustellen, wir tun ja auch andere Vorlagen anschauen, nicht jetzt nur die, wenn wir jetzt in Bildungsdirektion, dürften einsetzen, dass da eine Dynamik reinkommt und dass man das gemeinsam anschaut. Aber da habe ich Verständnis und bin ich völlig beim Herrn Eigenmann. Ich bin auch eher der Typ, ohne dass man Gesetze dort verletzen, gibt es da ganz sicher Möglichkeiten, wo die Prozesse schneller gehen. Und ich glaube, die Bevölkerung wäre dankbar.
Es fällt halt einfach auf Sie alle zurück, also vor allem auf Sie zwei, weil es ist ja eine bürgerliche Mehrheit. Also eigentlich müsste es schon lange so sein. Und Sie sagen, jetzt ist nicht so. Das heisst eigentlich, die bürgerlichen Amtsinhaber haben den Job nicht gemacht.
Wir haben nicht gesagt, dass es einfach ist, und haben auch nicht eine Wertung vorgenommen. Es ist eine Wahrnehmung. Ich kann das gut sagen, von aussen her. Ich bin auch überzeugt, man findet die Effizienzgewinn, ohne Personal aufzubauen. Ich glaube auch daran. Vielleicht wird die wenig Wahl desillusioniert. Das ist durchaus möglich. Aber probieren sollte man es auf jeden Fall. Weil ich glaube, wir haben dort Potenzial, das wir können gewinnen.
Gehen wir noch auf zwei Punkte ein, weil das auch Beispiele sind, wo man auch halt einmal vorhandene Unternehmer hört. In der Ansiedlung von Unternehmen oder eben bei der Abwanderung von Unternehmen, vielleicht sind Sie mit mir einverstanden, da hat es klar das Verbesserungspotenzial. Es gibt zum Teil Unternehmer, die sagen, ich habe mich auch im Baselland nicht wohlgefühlt oder nicht angesprochen gefühlt, ernst genommen gefühlt, auch von Seite der Regierung. Das würde jetzt zu weit, das hier im Detail auszubreiten. Sie kennen sicher auch einen oder anderen Fall. Wie hoch wären Sie an der Wirtschaft, an diesen Leuten? Kann man Ihnen anrufen, wenn Sie Regierungsrätin sind? Nehmen Sie das Telefon ab?
Ich glaube, das Telefon nehme ich grundsätzlich immer ab. Ich glaube, als Juristin und Steuerexpertin, und eben, ich habe auf der Steuerverwaltung geschafft, ich habe dort mit Steuererleichterungen zu tun gehabt, Steuererleichterungsgesuch, das ist um Ansiedlungen am gegangen, auch um Neugründungen und Ansiedlungen. Ich glaube, ich habe sehr viel Erfahrung, die ich mitbringen kann, gerade im Bezug auf Standortförderungen und Neuansiedlungen, ja.
Bei Ihnen, Frau Mal, wie wäre das?
Eben, ich denke, das ist auch eine Frage von der Prioritätensetzung. Gerade wenn Sie KMUs ansprechen, also die müssen natürlich wirklich mit Handkuss empfangen werden. Und dort ist sicher auch Handlungsbedarf, dass wir da gewisse, eben, was die für Reglement und dieses und jedes Mal hier sagen sie, du, ich gehe ins Aargau, da bin ich einfach ein halbes Jahr schneller, oder? Das sind so Sachen. Und ja, da müssen wir fast manchmal das Telefon persönlich abnehmen.
Mhm. Da sehen Sie Potenzial, dass man da noch Sachen besser machen kann.
Ja, das ist sicher so. Ich habe selber eine Firma gezügelt, ein Fertigungsunternehmen von Basel-Stadt nach Brattelen. Bin jetzt beteiligt an einer Ansiedlung auch von Basel-Stadt auf Allesheim. Die Firma hat sich gar nicht so geäussert. Die hat sich sehr wohl aufgehoben gefühlt.
Das ist Firma Straumann.
Genau, in der Gemeinde, aber auch im Kanton. Sondern haben wir eigentlich gute Noten bekommen. Ich glaube, die Standortförderung hat auch ein bisschen gelehrt in den letzten Jahren. Der Kanton Aargau hat dort über jetzt die letzten 10, 20 Jahre hervorragende Arbeit gemacht. Aber auch bei uns, ich glaube, die Standortförderung Basel-Land hat gelehrt. Man will sich jetzt mehr konzentrieren auf die Cluster, die am Entstehen sind. Also Stichwort das Bio-Value in Alschwil oder jetzt auch der Medizinaltechnik-Cluster, was heute in Allesheim entsteht. Ich glaube, das ist der richtige Weg, statt dass man in der Breite alles versucht zu fördern und machen, sondern dass man es wirklich konzentriert auf die Stärken, die wir haben und die versucht auszuspielen.
Gut, wir sind fast am Ende von der Sendung. Am Schluss gehen wir noch auf die Strasse. Kontroverses Thema, immer emotional, Tempo 30. Manchmal schreien schon, wenn Sie das Wort hören, Tempo 30. Ernsthaft, es gibt eine Volksabstimmung, wo wir kommen, oder eine Initiative vom TCS, wo sagt, die lokale Bevölkerung, also die Gemeinde, die Bevölkerung muss können abstimmen, wenn in diesem Ort Tempo 30 geplant ist, auf einer Kantonsstrasse. Wenn ich es richtig jetzt sage, ist ein juristisches Ganze. Ich weiss, es gibt einen Gegenvorschlag im Parlament und so weiter. Ist alles ein bisschen kompliziert, um jetzt hier zu erklären. Mich würde es einfach grundsätzlich interessieren. Was ist Ihre Haltung? Vielleicht fangen wir an bei Ihnen, Frau Mall. Soll im Ort, wo Tempo 30 geplant ist, auf einer Kantonsstrasse, zwingend das Volk dazu abstimmen?
Also ich bin selber in der Kommission gewesen, als Ersatzmitglied, wo die Initiative vorgestellt worden ist. Wir haben viele Sitzungen gehabt zu dieser Thematik. Ist ja klar, bürgerlich links haben da ganz andere Meinungen. Dass man das kann, das finde ich absolut in Ordnung. Das ist basisdemokratisch. Jetzt ist es halt einfach so, man muss einfach wissen, das Volk kann das schon ablehnen. Aber der Kanton hat Bundesauflagen. Selbst wenn jetzt das Volk würde sagen, zum Beispiel jetzt in Rheinach, wir wollen das nicht. Man stellt aber fest, aufgrund vom Lärmpegel oder Sicherheitsmaßnahmen, dann muss der Kanton das umsetzen. Das ist ein bisschen Problematik. Grundsätzlich Tempo 30 muss ich Ihnen halt auch sagen. Also, ja, ich habe ein bisschen Mühe. Mir hat gerade gestern jemand gefragt, sag mal, warum muss ich eigentlich auch am Morgen um 1.30 fahren? Wenn ich doch weiss, wir haben keine Schulkinder mehr, ich rede ja nicht von einer massiv erhöhten Geschwindigkeit, auch was den Lärmpegel anbelangt. Aber ich empfinde es, oder viele kommen als Schikane, was man da alles mit dieser Tempo-30-Zone macht. Ich habe Verständnis für das und ich weiss nicht, wo das anführt. Am Schluss haben wir Tempo 20 oder eben nur noch Fußgänger.
Oder gar kein Auto mehr, genau. Sie sind Gemeindepräsident von Arlesheim schon länger. Wie beurteilen Sie das Thema?
Genau, wir haben 20er Zonen bei uns, wir haben 30er Zonen, wir haben 50er Abschnitt. Ich glaube, der richtige Mix ist wichtig, weil man kann am Schluss den Verkehr auch ein bisschen lenken mit dem, also dass der Durchgangsverkehr eben auf der Hauptstrasse bleibt. Das findet in der Regel nicht statt, wenn man überall gleich schnell kann fahren. Ich habe grosse Sympathie, dass die Lokalbevölkerung soll darüber abstimmen, die ist am meisten betroffen von der Tempo-Beschränkung, wenn man eine weitergehende Beschränkung will machen. Die Anwendung sollte man eben, wie gesagt, mit Augenmass machen, aber ich sehe jetzt keinen Nachteil, wenn die lokale Bevölkerung das entscheiden soll.
Gut, dann sind wir noch bei Ihnen. Letzte Frage an Sie, wie sehen Sie das?
Genau, also ich bin, ja, es kommt immer auf die Situation an. Es gibt Situationen, wo Tempo 30 Sinn macht und Töne, wo es vielleicht mehr als Schikane ist, aber eben auch eine Verkehrslenkung ist natürlich ein wichtiges Thema. Und ich finde, Gemeinden sollen das selber können entscheiden auf ihren Strassen. Und wenn auf einer Kantonsstrasse, wenn da der Kanton auf die Idee kommt, man müsse Tempo 30 einführen, dann macht er das nicht einfach, weil er es lustig findet, sondern weil er wirklich einen Grund dafür hat. Ja. Und das ist problematisch, wenn da die Stimmbevölkerung einfach das könnte
übersteuern. Also Sie lehnen die Initiativen ab?
Also es bringt ja wie einfach eben rechtlich, ist es eigentlich schwierig, dass man die Stimmbevölkerung oder die Gemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner lässt, darüber abstimmen, über etwas, was von Kantons und eben, wie Frau Mall auch gesagt hat, von bundesrechtlicher Sicht notwendig ist.
Ich glaube nicht, dass die Initiative aus der Angst geboren ist, dass der Kanton wird Tempo 30 verordnen, sondern sind eher, man will ja den Gemeinderäten, will man eigentlich Macht beschneiden, oder? Wo Tempo 30 will dann einführen, ohne eben Konsultation von der eigenen Bevölkerung. Das ist, glaube ich, der Beweggrund dort. Ja. Kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber ich glaube, es ist kein Schaden, wenn da Volksentscheid jetzt nötig wäre. Im Gegenteil, es dient der Akzeptanz wahrscheinlich.
Genau, also wenn es mir der Gemeinderat sagt und nicht irgendwelche bundesrechtlichen Vorgaben, dann ist es durchaus legitim, auch die Bevölkerung dazu zu fragen.
Gut, damit sind wir am Ende vom ersten Kreuzverhör. Ganz herzlichen Dank, sind Sie hier bei uns gesehen. Das ist das erste Streitgespräch gesehen. Im Medium, wo die drei sich hier geliefert haben, wobei in den meisten Punkten sind sie alle genau gleich. Nein. Es hat sicher eine gute Möglichkeit gegeben, sie vor allem auch kennenzulernen, ihre Positionen, und ich würde mich sehr herzlich bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben und heute hier bei uns im Studio gesehen sind. Merci mal.
Danke.
Das war es gesehen vom ersten Kreuzverhör. Ihr könnt die Sendung schauen auf YouTube, ihr könnt sie auch hören als Podcast, selbstverständlich auch nachlesen auf primenews.ch. Vor allem auch könnt ihr abstimmen. Wir machen eine Umfrage zu den drei Kandidaten. Wer hat euch am meisten überzeugt? Wer würdet ihr wählen? Wer wählt ihr, wenn ihr in Baselbiet wohnt? Da sind wir sehr gespannt auf das Ergebnis. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Interesse Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
Kreuzverhör, die wöchentliche Diskussionssendung mit dem Prime News Gründer Christian Keller. Pointierte Fragen zu aktuellen Themen, immer am Sonntag exklusiv auf Prime News. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Crow Security.